Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau, im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus, wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied, aus dem zweiten Teil Die Lehre der Naherwartung, den dritten Teil des siebten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 7, Teil 3. Zur Zeit der letzten Posaune. Dem Apostel Paulus wurde durch den Geist Gottes das Geheimnis über die Entrückung der Gemeinde offenbart, worüber er in seinem ersten Brief an die Korinther schreibt, und zwar im 15. Kapitel die Verse 51 bis 53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Bei diesem Geheimnis handelt es sich um eine verborgene Wahrheit, die im Alten Testament noch nicht bekannt war und erst im Neuen Testament gelüftet wurde. Ersichtlich wird das aus Epheser 3, die Verse 4 bis 6, wo es um das Geheimnis des Leibes der Gemeinde geht, die aus Juden und Heiden besteht. Wir lesen dort: Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Es gibt noch weitere Geheimnisse, die im Neuen Testament offenbart werden, auf die wir aber, um beim Thema der Entrückung zu bleiben, nicht näher eingehen wollen. So gab es zwar die alttestamentlichen Personen Henoch und Elia, die entrückt wurden, aber eine Entrückung für die gesamte Gemeinde war, wie auch die Gemeinde selbst, ein Geheimnis. Die Entrückung wurde erstmals von Jesus angedeutet, in Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Vom Apostel Paulus als Geheimnis gelüftet, in 1. Korinther 15, die Verse 51 und 52, und im ersten Brief an die Thessalonicher in Kapitel 4, die Verse 13 bis 18, noch etwas detaillierter erklärt. Sowohl im 1. Korinther als auch im 1. Thessalonicher Brief ist die Rede von einer Posaune. In 1. Korinther 15, Vers 52 heißt es: Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Und in 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 und 17 heißt es: Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Was ist nun mit dieser Posaune, die nichts mit den Posaunen in der Offenbarung zu tun hat, gemeint? Um darauf eine Antwort zu bekommen, sollten wir das historische Umfeld der Menschen betrachten, an die der Apostel damals seinen Brief richtete. Er schrieb an Heidenchristen in zwei römischen Provinzen. Über das damalige Korinth lesen wir: Nachdem 146 vor Christus der Achäische Bund einen Krieg an Sparta erklärte, führte es zu militärischen Zusammenstößen mit den römischen Armeen. Die siegreichen Römer unter dem Kommando des Feldherrn Lucius Mummius belagerten Korinth, das zum Zentrum des antirömischen Widerstandes wurde, und zerstörten es im gleichen Jahr. Wenn es auch archäologische Hinweise für eine minimale Besiedlung in den darauffolgenden Jahren gibt, kam es 44 vor Christus zu einer Neugründung der Stadt durch Gaius Julius Caesar als römische Bürgerkolonie unter dem Namen Colonia Laus Iulia Corinthiensis. Laut dem römischen Historiker Appian setzten sich die Siedler aus Freigelassenen aus Rom zusammen. Unter den Römern wurde es Regierungssitz für die Provinz Achaia im südlichen Griechenland. Neben anderen Gruppen wie Juden, einer kleinen Gruppe von Phöniziern, Phönizien im heutigen Libanon gelegen, Phrygiern, aus Thrakien und Makedonien stammendes indogermanisches Volk und Orientalen wurde die Stadt Korinth durch römische Veteranen belebt, die Julius Caesar dort angesiedelt hatte. William Barclay schreibt dazu: Die römischen Soldaten erhielten nach Ablauf ihrer Dienstzeit das Bürgerrecht und bekamen in einer neu gegründeten Stadt Grundbesitz zugewiesen, so dass sie sich dort niederlassen konnten. Derartige Kolonien gab es in allen Gegenden des römischen Weltreiches, und die altgedienten Soldaten, die sich durch treue Dienste ein Bürgerrecht erworben hatten, bildeten das Rückgrat dieser Städte. Mit der Stadt Thessalonich verhielt es sich ähnlich. Sie lag an der Via Ignatia, dem Hauptverkehrsweg zwischen Rom und Byzanz, und war Hauptstadt der römischen Provinz Makedonia. Der makedonische König Kassandros gründete die Stadt 315 vor Christus und benannte sie nach dem Namen seiner Gattin Thessalonike, einer Halbschwester Alexanders des Großen. Wir müssen also folgenden Zusammenhang festhalten. Paulus schrieb seinen Brief an Personen, die überwiegend aus Heidenchristen bestanden, deren Städte stark von Römern durchsetzt und von Rom beeinflusst waren. Die römische Kultur und das römische Militärwesen war ihnen bestens vertraut. Es gehörte quasi zu ihrem Alltag. Paulus schreibt bei seinen Ausführungen über die Entrückung von einer Posaune, die erschallt, ohne sie näher zu beschreiben oder die Anzahl der Posaunen zu erwähnen. Weshalb wohl? Weil das vielleicht gar nicht nötig war? Jedenfalls war dem Apostel der römische Hintergrund bekannt, mit dem die Einwohner von Korinth und Thessalonich bestens vertraut waren. Sie kannten die Gepflogenheiten der römischen Armee sehr gut, lebten doch viele Veteranen unter ihnen und waren sie doch ständig von römischen Truppen umgeben. Wenn der Herr für seine Gemeinde kommt, wird die Posaune erschallen. Die Posaune bzw. das Signalhorn war im römischen Militär ein wichtiges Signalinstrument und wurde täglich zur Befehlsmitteilung gebraucht. Polybius war ein griechischer Historiker der Antike, der durch sein Hauptwerk die Historiae berühmt wurde. Darin beschreibt er in 40 Büchern die Universalgeschichte Roms vom Beginn des Ersten Punischen Krieges bis zur Zerstörung Karthagos und Korinths. Dieses deckt die Jahre 264 bis 146 vor Christus ab. Unter anderem erwähnt er auch den Ausmarsch des Heeres in der Republik. Wir lesen: Der Aufbruch aus dem Lager geht folgendermaßen vor sich. Nach dem ersten Signal brechen sie die Zelte ab und packen ihr Gepäck. Übrigens darf niemand ein Zelt aufschlagen oder abbrechen, ehe dies mit den Zelten der Tribunen und des Feldherrn geschehen ist. Beim zweiten Signal legen sie das Gepäck auf die Lasttiere. Beim dritten müssen die ersten antreten und das ganze Lager sich in Bewegung setzen. Das dritte Signal war gleichzeitig das letzte. Sehr wahrscheinlich baute der Apostel seine Botschaft über die Entrückung auf diesem für die Empfänger des Briefes vertrauten Hintergrundwissen auf. Denn nicht umsonst spricht Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 von einem Befehl, der unmittelbar mit der Stimme des Erzengels und dem Schall der Posaune verbunden ist. Er verwendet dabei die Befehlssprache, die im römischen Militär gang und gäbe war. Erstens der Regierungsbefehl, zweitens der Ruf eines Offiziers und drittens der Posaunenstoß zur Befehlsübermittlung an das Heer. Überdies ist es gewiss nicht belanglos, dass Paulus den Abbruch der Zelte, der ebenfalls aus dem Militärwesen stammt, als ein Bild für die Entrückung der Gläubigen gebrauchte. In 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 1 bis 5 lesen wir: Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Paulus vergleicht den Leib mit einem Zelt und sagt, er möchte viel lieber überkleidet, das heißt entrückt, als entkleidet werden, was Sterben bedeutet. Es ist die Sehnsucht jedes Christen, dass sein irdisches Zelt nicht durch den Tod, sondern durch die Entrückung abgebrochen wird. Die letzte Posaune aus 1. Korinther 15, Vers 52 ist anscheinend gleichzusetzen mit der dritten Posaune im römischen Militär, die den Befehl zum Abmarsch erteilte, und mit der Posaune Gottes in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Sinn besteht meines Erachtens darin, dass Paulus durch den Heiligen Geist an damals durchaus gängige Gebräuche anknüpfte und erklärte, wenn Gott den Befehl erteilt, die Posaune erschallt, dann setzt sich die Gemeinde in Bewegung, um in den Himmel zu, in Anführungsstrichen, marschieren. Bei der Wiederkunft Christi zur Entrückung seiner Gemeinde werden diejenigen Gläubigen, deren Zelt zuvor bereits durch den Tod abgebrochen wurde, mit denen vereinigt, deren Zelt plötzlich durch die Entrückung verwandelt wird. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Vergleichen Sie dazu 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 bis 18.
Es standen viele an dem Straßenrand voll Neugier, um jenen Mann zu sehen, der Wundertäter war. Er schaut sie an mit einem Blick, der voll Verständnis war, und ihre Augen sagten ihm, dass er willkommen war. Ihn zu sehen, wenn er kommt, ist mein Verlangen. Ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel. Er ist die Kurze Zeit danach hing Jesus an dem Kreuze, vorbei der Traum von einem Leben ohne Qual. Doch einer sagte laut, denkt, was er uns verheißen hat, und seit dem Tage blick ich sehnsuchtsvoll zum Himmel auf. Ihn zu sehen, wenn er kommt, ist mein Verlangen. Ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel. Zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel. Ihn zu sehen, wenn er kommt, ist mein Verlangen. Ihn zu sehen, wenn er kommt, das ist mein Ziel. Er ist die Kraft, die mich erhält. Er hat das Leben gebracht.
sehen, wenn er kommt, das ist mein
Was uns erwartet. Den an Jesus Christus gläubigen Menschen erwartet Herrliches, wenn der Herr wiederkommt. Deshalb schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und Vers 18: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. So tröstet nun einander mit diesen Worten. So herrlich es ist, zu denen zu gehören, zu denen Paulus in Bezug auf die Entrückung spricht, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Titus 2,13. So schrecklich wird es für alle Ungläubigen sein, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die einen haben Gewissheit und Trost, die anderen gehen in Hoffnungslosigkeit unter. Oder anders gesagt, die einen haben eine endlose Hoffnung, die anderen ein hoffnungsloses Ende. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Der Philosoph Cassendi drückte es so aus: Ich wurde geboren, ohne zu wissen warum. Ich habe gelebt, ohne zu wissen wie. Und ich sterbe und weiß weder warum, noch wie. Das kann es doch nicht sein. Auf dem Sterbebett bekannte ein erfolgreicher Mann: Ich habe umsonst gelebt. Was soll ich Gott sagen, wenn ich ihm begegne? Der Schriftsteller Alban Stolz meinte: Den meisten Menschen sollte man aufs Grab schreiben: Hier ruht ein törichter Mensch, der nicht wusste, warum er gelebt hat. Wissen Sie denn, warum Sie leben? Wir werden dort sein, wo Jesus ist. Der Herr Jesus will, dass jeder wiedergeborene Mensch einmal da ist, wo er auch ist. In seinem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 24 hat er es so ausgedrückt: Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Das hat er den Seinen auch an anderer Stelle fest versprochen. In Johannes 14, Vers 3 lesen wir: Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir werden nicht irgendwo im Himmel sein, sondern im Wohnzimmer Gottes, wo Jesus ist, der Schöpfer aller Dinge. David besingt diesen Ort in 1. Chroniker 16, Vers 27 so: Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Wir werden den Herrn Jesus bewundern. Im 2. Thessalonicher Brief in Kapitel 1, die Verse 7 bis 10 lesen wir: Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Wer Gott und sein Wort in seinem Leben nicht anerkennt, ihn ausklammert und dem Evangelium Jesu gegenüber verschlossen bleibt, nicht gehorsam ist, wird ewig verloren gehen. Jeder Mensch aber, der ihm geglaubt und sein Leben in Heiligung auf Jesus ausgerichtet hat, wird Jesus bewundern. Johannes sagt im 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 2: Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn wir unseren Erlöser und Herrn sehen, wird das unsere ganze Vorstellungskraft bei weitem übersteigen und uns in eine atemberaubende Dimension führen, die wir uns nicht in den kühnsten Fantasien hätten ausmalen können. Doch anschließend an diese herrliche Hoffnung fügt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 3 ernüchternd hinzu: Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. 4 Verse vorher fordert er uns in 1. Johannes 2, Vers 28 auf: Nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Die lebendige Erwartung der Wiederkunft Jesu spornt zur Hingabe und zum Aufgeben an. Zur Hingabe an Jesus und zum Aufgeben von allem, was ihm Feind ist und dessen wir uns schämen müssten. Wir werden unsere gläubigen Verwandten und Bekannten wiedersehen. Paulus schreibt über die Entrückung in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17: Die Toten in Christus werden zuerst aufstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Das heißt, dass es zu einem herrlichen Wiedersehen mit unseren gläubigen Verwandten und Bekannten kommen wird. Darin besteht der Trost am Sterbebett oder am Grab eines Menschen, der ein Eigentum Jesu ist. Wir werden mit Jesus zurückkommen. In Judas 14 heißt es: Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Vergleichen Sie dazu auch Kolosser 3, die Verse 3 und 4, sowie 2. Thessalonicher 1, Vers 7. Im Hohelied, das prophetisch auf Christus und seine Brautgemeinde hinweist, lesen wir von ihr in Kapitel 6, Vers 10: Wer ist sie, die hervorglänzt wie das Morgenrot, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannern? Kurz vor der Morgenröte geht der Morgenstern auf. Zuerst kommt Jesus als der helle Morgenstern für seine Gemeinde, 2. Petrus 1, Vers 19 sowie Offenbarung 22, Vers 16. Danach kehrt der Herr mit seiner Gemeinde zurück zur Zeit der Morgenröte, zum Anbruch eines neuen Tages. Sollten wir seine Erscheinung nicht lieb haben? Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 8: Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Die Braut im Hohelied ist uns dafür ein Beispiel. In Hohelied 2, Vers 8 heißt es: Da ist die Stimme meines Geliebten, siehe, er kommt. Im Gegensatz dazu heißt es in 1. Korinther 16, Vers 22: Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha.
Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie, doch alle werden dich sehen. Du hast gesagt, du kommst zurück. Kommst du hin?
Spiel unsere Arbeit hinein. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden dich sehen.
Tänzer beim Tanz, Läufer beim Lauf,
sie alle werden dich sehen. Manche erschreckt, manche erfreut,
ja, alle werden
dich sehen. Schon bei uns auf Erden gelebt. Auf Erden gelebt.
Dann werden wir ihn
von Angesicht sehen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den dritten Teil des 7. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.